Es ist der gefährlichste und der hartnäckigste Versuch, die deutschsprachige Wikipedia zu unterwandern. Auf Wikipedia tobt ein erbitterter Kampf um die Wahrheit. Denn Unbekannte versuchen, die deutsche Geschichte umzuschreiben. Und die Spuren führen ins rechtsextreme Milieu. Christoph Schattleitner ist für SWR Kultur über ein Jahr lang diesen Spuren gefolgt. Er erzählt uns in dieser 11KM-Folge von Edit Wars und der Wichtigkeit von Wikipedia, jetzt da Instagram und Facebook in den USA ihre Faktenchecks abgeschafft haben. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 31. Januar. Hallo Christoph.
Hallo Viktoria. Es gibt einen Wikipedia-Artikel zur Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges in Europa. Also es geht um die Frage, wie ist eigentlich der Zweite Weltkrieg in Europa entstanden?
Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
Der Zweite Weltkrieg ist in Europa ausgebrochen mit dem Überfall auf Polen, also als Adolf Hitler und die Nazis Polen überfallen haben. Das Deutsche Historische Museum nennt das den lang geplanten Krieg Adolf Hitlers. So, das sind die Fakten. Und in diesem Wikipedia-Artikel passiert etwas. Und zwar am 12. April 2007 um 22.04 Uhr. Da gibt es einen Wikipedia-Benutzer, der hat da eine andere Theorie. Der schreibt da unter dem Absatz die Gegentheorie, nämlich 10 Punkte, ich fasse das jetzt sehr flapsig zusammen, warum das kein lang geplanter Angriffskrieg war und Hitler eigentlich das gar nicht wollte. Er wollte eigentlich gar nicht Polen überfallen. Naja, diese Änderung ist genau eine Minute lang online und um 22.05 Uhr, also wirklich eine Minute später, kommt ein anderer Wikipedianer, der macht die Änderung rückgängig. Das heißt, er löscht diese Änderung einfach wieder raus. Und dann beginnt das, was die Wikipedianerinnen einen Edit War nennen, also ein Bearbeitungskrieg um die Frage, ob und wie ein Artikel verändert werden soll. Und der Benutzer, der das ursprünglich reingeschrieben hat, schreibt es wieder rein um 22.07 Uhr, also zwei Minuten später. Es kommt ein anderer Wikipedianer, der löscht das wieder raus. Dann kommt ein anderer Wikipedianer, König Ramsenitos heißt er, der sagt, das sind durchaus interessante Fakten, der schreibt das wieder rein. 22.28 Uhr, 22.30 Uhr, das wird wieder zurückgesetzt, also wird wieder rausgelöscht mit dem Kommentar revisionistischer Quatsch. So kann man es natürlich auch formulieren. Man denkt sich vielleicht, was soll dieses Hin und Her, ist doch auch nicht so wichtig oder keine Ahnung. Aber im Endeffekt ist das ein Kampf um die historische Wahrheit. Es ist die Frage, sind die Nationalsozialisten, sind Adolf Hitler und die Nazis dafür verantwortlich, dass es den Zweiten Weltkrieg gab? Ja oder nein? Und wenn ich anfange, diese Frage zu relativieren und anfange zu sagen, ja, aber das war gar nicht geplant und Adolf Hitler war in Bedrängnis und die anderen waren auch ganz böse, dann relativiere ich die Verantwortung Deutschlands für den Zweiten Weltkrieg.
Bevor wir uns anschauen, wie dieser Kampf um die historische Wahrheit, wie du sagst, ausgeht, lass uns erstmal genauer auf den Ort der Auseinandersetzung schauen, auf Wikipedia. Was macht diese Plattform aus?
Die pathetische Antwort ist, Wikipedia gehört uns allen. Also Wikipedia gehört nicht einem Mark Zuckerberg oder Elon Musk, also einem Milliardär oder einem Konzern. Mhm. Also Wikipedia gehört der Wikimedia Foundation, also einer Stiftung. Klar gibt es da eine Organisation im Hintergrund, aber das Prinzip von Wikipedia ist eigentlich, dass nicht eine Person das Sagen dort hat. Also der Gründer von Wikipedia, Jimmy Wales zum Beispiel, hat keine inhaltliche Mitsprache. Also der hat so viel Mitspracherecht wie du oder wie ich. Es gibt eben keinen Chefredakteur oder eine Herausgeberin oder irgend so etwas und auch keinen Einfluss auf den Inhalt seitens der Geschäftsführung, wie man das zum Beispiel eben von Elon Musk und X kennt oder jetzt gerade aktuell bei Mark Zuckerberg und Meta, dass eben die CEOs Einfluss auf den Inhalt auf den Plattformen nehmen. Das gibt's bei Wikipedia gar nicht. Das ist eine ganz, ganz strikte, heilige Trennung, dass der Inhalt ausschließlich von der Community erstellt und verändert wird und die Organisation, also Wikimedia, die nimmt darauf gar keinen Einfluss. Die Idee von Wikipedia ist, dass wirklich jeder und jeder einen Artikel bearbeiten kann. Also jedes Mal, wenn du einen Artikel irgendwie liest und du findest da irgendeinen Fehler oder irgendwas fehlt oder du möchtest das einfach mal ausprobieren, irgendeinen Kommafehler ausbessern, einfach rechts oben auf Bearbeiten klicken und dann kannst du eigentlich den ganzen Artikel komplett umschreiben. Also im Idealfall hat jede Tatsachenbehauptung eine Fußnote. Also jedes Mal, wenn ich irgendeine Behauptung aufstelle, Hitler wollte gar keinen Krieg, dann sollte ich dafür eine Quelle anführen. Und wenn ich keine ordentliche Quelle habe, dann wird mir das rausgelöscht. Im besten Fall.
Also Wikipedia folgt sozusagen einem demokratischen Prinzip und jeder und jede, die möchte, kann mitmachen dabei, so viel Wissen wie möglich zu sammeln und der breiten Masse zur Verfügung zu stellen. Das klingt ja erstmal nach einer super Idee.
Genau, das ist eigentlich das Revolutionäre an Wikipedia, dass das eben nicht irgendwelche Wissenschaftlerinnen sind, Professorinnen, ganz intellektuelle Leute, sondern dass das wirklich jeder bearbeiten kann. Das ist das Radikale, dass es bei Wikipedia nicht darum geht, welchen akademischen Titel man hat oder welche Reputation man im Offline-Leben hat, sondern wirklich jeder kann da einfach sein Wissen beitragen.
Ich war damals so zwischen 20 und 30 mit roten Haaren, die ich jetzt heute auch nicht mehr habe. Die Haare sind grau geworden.
Wir haben unter anderem mit Alien gesprochen. Das ist eine der ersten Wikipedianerinnen in Deutschland. Die war wirklich ganz früh dabei und die hat unter anderem Wikipedia in Deutschland mit aufgebaut.
Das war so ein bisschen sehr, sehr viele verwandte Seelen, die sich eben für Wissensproduktion interessiert haben. Und das war eine tolle Zeit. Da sind auch Meinungen aufeinander geprallt. Aber dieser Gedanke der Wissensproduktion hat sie schon verbunden.
Wir haben sie getroffen in ihrem Haus in Bayern und sie erzählt so, dass sie sich immer ein bisschen fremd gefühlt hat.
Ich bin auf einem fremden Planeten gelandet und muss mich jetzt da zurechtfinden.
Und der fremde Planet ist Wikipedia?
Der fremde Planet war die Erde.
Und eigentlich hat sie sich zu Hause bei Wikipedia gefühlt, weil dort so viele Menschen waren, die ähnliche Interessen hatten wie sie. Und ich meine, wir befinden uns ja Anfang der Nullerjahre. Da ist das Internet ist mega cool, alles ist neu. Es gibt einen Wikipedia-Hype, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also Wikipedia war wirklich das absolut coolste Ding, was es nur gab Anfang der Nullerjahre. Also vielleicht ein bisschen vergleichbar mit ChatGPT. Und Alien ist da halt voll mittendrin. Die übernimmt Organisation, sie schreibt erste Regeln auf, wie etwas gemacht werden soll. Sie legt eigentlich wirklich so den Grundstein für die deutschsprachige Wikipedia.
Alien, ist das Ihr Nutzername auf Wikipedia?
Genau, im Podcast nennen wir alle Personen mit ihrem Wikipedia-Namen. Also die meisten wollen wirklich anonym bleiben. Mhm. Anonymität bei Wikipedia ist ein Riesenthema. Es ist genauso heilig, weil es eben nicht darum geht, wer ich bin. Es geht einfach nur darum, was ich beizutragen habe. Und die meisten bestehen darauf, nur mit dem Usernamen angesprochen zu werden. Also wenn man sich vorstellt, wir in diesem Offline-Leben haben wir alle unsere Titel und Reputation und man muss sich etwas erarbeiten etc. Und die Vorstellung ist, das zählt im Internet nicht. Das zählt bei Wikipedia nicht. On the Internet, you can be anybody. Und diese Anonymität macht uns gewissermaßen ein bisschen gleich. Und deshalb steht diese Anonymität nicht zur Diskussion bei Wikipedia.
Wenn ich jetzt nochmal an den Artikel denke zum Zweiten Weltkrieg, über den wir eben gesprochen haben, inwiefern kann das Prinzip der Anonymität auch zum Problem werden?
Schwierige Frage. Also es ist an sich ein Problem, weil man eben durch die Anonymität nicht weiß, wer bearbeitet da eigentlich gerade was und wer steckt wirklich hinter einem Account. Aber es gibt eigentlich gar keine Diskussion darum, diese Anonymität abzuschaffen, weil es zu den Grundprinzipien von Wikipedia gehört, dass die Anonymität eigentlich ein Schutzschild ist. Bei Wikipedia gibt es natürlich auch viele Leute, die Unsinn machen und die Blödsinn reinschreiben oder Klassiker einfach so Teenie-Streiche, die ich liebe Melanie in irgendeinen Wikipedia-Artikel reinschreiben. Die Wikipedianerinnen nennen das Vandalismus, also wie auf der Straße, da wird eine Wand beschmiert. Und der ist relativ gut im Griff. Also dieser Benutzer, diese Benutzerin wird dann einfach gesperrt, teilweise lebenslang, Hausverbot bei Wikipedia, mehr oder weniger. Mhm. Das Problem ist aber, dass es, ich würde sagen, 10 bis 20 Sekunden dauert, bis ich mir einfach einen neuen Account angelegt habe bei Wikipedia, wenn ich dort gesperrt wurde. Und nachdem alles anonym ist, kann mir niemand nachweisen, dass ich ja eigentlich schon Hausverbot habe bei Wikipedia. Und da sind wir beim Problem der Sockenpuppen.
gibt ja durchaus auch Leute, die einfach 5 Accounts anlegen und dann mit sich selber reden, um eine Diskussion in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Sockenpuppen sind ja Spielfiguren aus dem Kindertheater vor allem, wo man sich einfach eine alte Socke nimmt, die sich über die Hand stülpt, ein paar Augen draufklebt und dann einfach mit der Hand spielt.
Mhm.
Und um das Bild vollständig zu machen, also eine Person kann sich mehrere Sockenpuppen über die Hände stülpen, also mindestens 2. Und man hat dann mehrere Figuren, mit der eine Person alleine spielen kann.
Der erste stellt eine Behauptung auf macht einen Vorschlag und die übrigen 4 pflichten ihm bei. Schon habe ich eine gefühlte Mehrheit.
Also eine Person legt sich einfach eine Reihe an Fake-Accounts an und nutzt die wie Sockenpuppen, die er sich überstülpt und dann einen neuen Charakter spielt innerhalb der Wikipedia-Bearbeitung.
Genau. Und wenn es da zu so einem Konflikt kommt, zu einem Edit War, dann wechseln die User eigentlich auf die Diskussionsseite. Also jeder Wikipedia-Artikel hat eine zweite Seite, wo die Wikipedianerinnen untereinander diskutieren, ob ein Artikel größer verändert werden soll oder nicht. Und offiziell geht es bei Wikipedia natürlich nur um das beste Argument und um die beste Quelle. Inoffiziell würde ich schon sagen, dass es eine sehr große Rolle spielt, wie viele User wie standhaft etwas in den Artikel reinhaben wollen. Und so eine Diskussion kann ich natürlich sehr gut manipulieren, wenn ich bei so einer Diskussion mit 10 Accounts auftrete und nicht nur mit einem allein. Ich kann das auch nutzen, um meine eigene Agenda ein bisschen zu verheimlichen. Und ich kann Edit Wars und Diskussionen inszenieren. Also wenn ich Sockenpuppen erstelle, die vermeintlich unterschiedliche Positionen vertreten, wirkt das ja für die anderen Wikipedianerinnen so, okay, da gab es einen Streit, aber das ist ausdiskutiert worden, die haben sich auf einen Konsens geeinigt. Mhm. Das heißt, da ist alles in Ordnung. Aber auch das kann man ja faken, dass man einfach so tut, als würde man eine linke Meinung vertreten, der andere vertritt die rechte Meinung und man einigt sich dann vermeintlich in der Mitte. Die Mitte ist aber ziemlich weit rechts.
Und so eine Sockenpuppe, so ein Fake-Account, ist der auch zum Einsatz gekommen bei dem Artikel, über den wir eben gesprochen haben, über den Beginn des Zweiten Weltkriegs mit dem Überfall auf Polen?
Genau, da wird dann eine Sockenpuppe aktiv, die heißt König Rampsinitos. Und dieser Edit War ging 2 Tage lang, also es wurde dann diskutiert, es ist immer wieder eingefügt worden von König Rampsinitos und die letzte Bearbeitung, die ich hier sehe, ist dann eben 2 Tage später mit dem Kommentar, was haben denn derartige Spinner hier zu suchen, wenn seine Meinung überwiegend abgelehnt wird, brauchen wir ihn hier auch nicht. Also die Änderung, die da König Rampsinitos reinschreiben wollte, hatte keinen Erfolg, weil die Mehrheit der Wikipedianerinnen seine Meinung abgelehnt hat.
Da würden die Wikipedianerinnen und Wikipedianer dann wohl sagen, da hat die Wahrheit in diesem Edit War gesiegt und was im Artikel drin steht, das stimmt weiterhin. Nach dem, was wir über die Strategien hinter den Sockenpuppen, also diesen Fake-Accounts schon wissen, sind denn in dem Edit War zum Artikel rund um den Zweiten Weltkrieg noch weitere Sockenpuppen aktiv gewesen?
Da diskutiert nicht nur König Rampsinitos, sondern auch andere Sockenpuppen des Rosa-Liebknecht-Zoos, Lord Fiddlebottom, Hartmut Banske etc. Und die anderen Wikipedianerinnen nennen das auch dann Sockenpuppen-Zoo, weil es so viele Sockenpuppen sind. Also, um in diesem Bild zu bleiben, es gibt Sockenpuppen für ein Krokodil, für einen Löwe, für eine Giraffe, was auch immer. Und hier haben es die Wikipedianerinnen offenbar mit einem ganzen Zoo zu tun, weil es hier 46 Accounts sind, die auf einmal auffliegen. Und sie geben diesem Sockenpuppenzoo einfach den Namen Rosa Liebknecht Zoo, weil Rosa Liebknecht einer der ersten Accounts ist, der auffliegt. Vielleicht lese ich ein paar Namen vor, weil die sind auch sehr vielsagend. Und zwar gibt es angefangen der Ultraweise, Deutschen Freund, Junge Freiheit Freund, Mate T, Mycroft Holmes, Rosa Liebknecht, Super Möpse, Super Wikipedia, KZ Fanclub.
Also manche dieser Namen klingen so nach ganz recht im politischen Spektrum, manche nach ganz links.
Ja, und manche, die einfach Wiki-Wikinger-Wichser. So.
Mhm. Also manche so komplett random.
Aber all diese Accounts, Rosa Liebknecht und KZ Fanclub, gehören zusammen.
Christoph, wie kann man denn überhaupt rausfinden, welche Wikipedia-Nutzerinnen nicht echt sind, sondern Fake-Accounts, also Sockenpuppen?
Es gibt da eine Möglichkeit, die sehr sensibel ist und die als das letzte Mittel gilt. Das ist das sogenannte Check-User-Verfahren, nennen die das bei Wikipedia. Und zwar, ja, kann man sich vorstellen, da wird ein User mal ordentlich durchgecheckt.
Check-User war dann ein Feature, was die Entwickler auf unseren Wunsch gebaut haben. Und wir haben eben dann auch die in der deutschen Wikipedia praktisch die Rahmenbedingungen aufgestellt.
Alien war einer der ersten Check-User-Berechtigten in der deutschsprachigen Wikipedia. Das heißt, Alien hatte das Recht, auf den Datenbanken der Wikipedia-Server nachzusehen, welche IP-Adresse ein bestimmter Wikipedia-User verwendet.
Wenn ich mich irgendwo im Internet bewege und eine Abfrage auf einen Server vornehme, dann hinterlasse ich dort Spuren, nämlich meine IP-Adresse.
Die IP-Adresse ist der Fußabdruck, den man im Internet hinterlässt. Mehr oder weniger die technische Information, mit der ich am ehesten nachvollziehen kann, wer ist das. Und dann kann sie eben nachsehen, welche anderen Wikipedia-User verwenden vielleicht dieselbe IP-Adresse. Und dann ist eigentlich klar, dass das Sockenpuppen sind. Also, dass da eine Person mehrere Accounts betreibt. Alien hat nicht nur einmal ein Check-User-Verfahren gemacht, sondern über die Jahre sind mehrere Dutzend Check-User-Verfahren zusammengekommen zum Rosa-Liebknecht-Zoo.
Also alle Sockenpuppen, die damit assoziiert werden.
Genau. Und das sind insgesamt mehr als 700 Accounts.
Das ist ja eine ordentliche Zahl. Weißt du denn, wer hinter diesen Fake-Accounts steckt, die Wikipedia versuchen zu manipulieren?
Diese Form von dem, was wir da beim Rosa Liebknecht Sockenpuppenzoo gesehen haben, das ist schon sehr, sehr professionell gewesen. Also ich kann das gar nicht beschreiben, aber das sind mehrere 10.000 Bearbeitungen. Das ist ganz, ganz viel Arbeit. Und deshalb eben so professionell, würde ich sagen. Weil es eben nicht, ich habe versucht, da einmal was zu manipulieren, es ist zurückgesetzt worden, na okay, dann spiele ich halt jetzt wieder Call of Duty. Nee, das ist einfach über Jahre hinweg. Immer wieder sind neue Sockenpuppen erstellt worden, dann sind sie wieder gesperrt worden, dann sind wieder ein Dutzend Sockenpuppen gekommen. Die waren einfach wahnsinnig hartnäckig. Wir nennen das Zoodirektoren, also zwei Leute, die da das Zepter in der Hand haben.
Wie seid ihr da drauf gekommen?
Es gibt verschiedene Hinweise, dass es da zwei Hälften gibt oder zwei Zoodirektoren. Den ersten Hinweis liefert Alien selbst. Also bei einer Check-User-Abfrage sagt sie, hier ist Sockenpuppenzoo Nummer 1, also, und dann listet sie Accounts auf und sagt, diese Accounts teilen sich eine IP-Adresse. Und dann sagt sie, hier ist Sockenpuppen Nummer 2 und die teilen sich andere IP-Adressen. Wir haben eben dann bei beiden versucht, da ein bisschen näher zu kommen. Also wir wissen, dass Cogito 15 zum Rosa-Liebknecht-Zoo gehört. Das hat Alien technisch festgestellt. Mhm. Und es gab 2 Jahre davor schon einen anderen Wikipedianer, der heißt Cogito 2. Und dieser Cogito 2 hat eigentlich ähnliche Dinge gemacht wie Cogito 15 und generell wie der Rosa-Liebknecht-Zoo. Wir haben einen Verdacht, dass vielleicht Cogito 2 auch Cogito 15 betrieben haben könnte.
Also das heißt, ihr habt Indizien, dass hinter diesen beiden Wikipedia-Nutzern dieselbe Person stecken könnte, aber es gibt keine eindeutigen Belege. Was für Hinweise habt ihr gefunden?
Zum Beispiel ist uns aufgefallen, dass sich sowohl Cogito 2 als auch Cogito 15 sehr stark für Platon interessieren und in ihren Wikipedia-Bearbeitungen dann über Platon schreiben. Und das Spannende ist, Cogito 2 hat wahrscheinlich unabsichtlich sich selbst geoutet mit Klarnamen, mit echten Namen.
Wie ist das denn passiert, dass man da aus Versehen den eigenen Namen hinschreibt? Wo war das denn?
Also es gibt eine E-Mail, die Cogito 2 an einen anderen Wikipedianer geschrieben hat. Mhm. Und da steht dann in der Grußformel eben, es grüßt Cogito und dann in Klammer ein Klarname. Und diese E-Mail haben wir. Und wir haben dann von jemandem das archivierte bzw. gescreenshottete StudiVZ und Facebook-Profil von dieser Person bekommen mit dem Klarnamen. Wir nennen die Person Dominik Winter im Podcast, das ist ein falscher Name aus rechtlichen Gründen. Und in diesem Facebook-Profil haben wir zum Beispiel gesehen, dass Dominik Winter bei seinen Interessen Platon angegeben hat.
Und das passt ja zu dem, was ihr über Cogito 2 wisst. Wie ist Dominik Winter euren Recherchen zufolge zu Wikipedia gekommen?
Damals ist Dominik Winter noch ein Schüler. Wir wissen, dass Dominik Winter dann nach München zieht und die Bundeswehr-Uni besucht und Soldat wird. Und dass Dominik Winter 2011 am Grab von Oswald Spengler gestanden hat. Oswald Spengler gilt als ein geistiger Wegbereiter des Nationalsozialismus. Mhm. Und wir haben ein Foto davon, wie Dominik Winter da bei diesem Grab steht, gemeinsam mit Max Otter zum Beispiel, der später für die AfD ja als Bundespräsident kandidiert, und mit vielen weiteren Personen aus dem neurechten Umfeld. Und wir wissen, dass Dominik Winter heute Mitarbeiter der AfD-Landtagsfraktion in Bayern ist.
Was sagt denn Dominik Winter, so habt ihr ihn ja anonymisiert, zu euren Vorwürfen?
Wir haben ihm einen Brief übergeben und haben dann eine Antwort von seinem Anwalt bekommen, wo ja hauptsächlich drin steht, dass bestritten wird, dass Dominik Winter Sockenpuppen bei Wikipedia betrieben hat.
Alien und andere Wikipedianer haben über 700 Fake-Accounts bei Wikipedia entdeckt, die daraufhin gesperrt wurden. Wie viele davon wirklich zum Rosa-Liebknecht-Zoo gehören und von Personen betrieben werden, die rechts- oder rechtsextrem sind, wissen wir nicht genau. Aber es gab Manipulationsversuche, das ist belegt. Wie relevant ist das denn für so eine große Plattform wie die deutschsprachige Wikipedia?
Wikipedia ist davon abhängig, dass die Plattform bearbeitet wird. Und diese Zahl der Leute, die regelmäßig bei Wikipedia mitarbeiten, die sinkt seit 2009 kontinuierlich. Und die Zahl in der deutschsprachigen Wikipedia hat sich fast halbiert. Mhm. Und die Anzahl der Autorinnen, also diese kritische Masse, die verhindert ja eigentlich am besten Manipulation. Viele Augen sehen viel.
Hallo.
Danke. Wir haben da ein Gespräch geführt mit Pavel Richter, der war damals Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland, also dem Verein, der die Freiwilligen unterstützt in ihrer Arbeit.
Und solange Wikipedia eine funktionsfähige Community hat, die sich um diese Themen kümmert und die darauf achtet, dass wenig Spin, wenig Fälschung, wenig Verschwörungstheorien drin sind, solange funktioniert das System.
Irgendwann wird halt der Punkt erreicht sein, wo es nicht mehr genug Wikipedianerinnen gibt, die Manipulation sehen und wieder zurücksetzen.
Mhm. Woran liegt das, dass das immer weniger werden?
Also ich glaube, es gibt so ein paar historische Gründe. Also das eine ist, dass das am Anfang einfach wahnsinnig aufregend und toll war und jeder will es mal ausprobieren, so wie ChatGPT. Und dass einfach vieles noch nicht geschrieben worden ist. Also man hat einfach wirklich bei Null angefangen. So, und jetzt lege ich einen Artikel an zur Tagesschau. So, gibt's ja nicht. Mache ich einfach neu. Da konnte man sich frei ausleben. Mhm. Jetzt ist das natürlich ein bisschen beschränkter und man muss sich in ein bestehendes System einarbeiten und man muss sich vor allem in ein bestehendes System an Autorinnen einarbeiten, die ja teilweise seit über 20 Jahren und teilweise wirklich 6, 7, 8 Mal pro Tag Wikipedia bearbeiten. Es ist für Wikipedia, glaube ich, einfach sehr schwierig, neue Benutzerinnen zu finden. Der Vorstand von Wikimedia Deutschland, die dafür eigentlich sich zuständig fühlen, die auch jedes Jahr Spenden sammeln, das kriegt man vielleicht mit, die kriegen sehr schnell ihr Spendenziel zusammen, weil es viele Menschen gibt, denen Wikipedia am Herzen liegt. Weil sie sagen, ey, ich will freies Wissen unterstützen, ich finde es gut, dass ich da einfach schnell was nachschlagen kann. Mhm. Und gerade im Internet, gerade derzeit, ist es einfach gut, so eine Basis des Wissens zu haben. Und dafür geben Leute gerne Geld aus. Ich würde jetzt aber ein bisschen ketzerisch sagen, das ist auch gut, dass das gemacht wird. Aber das Problem ist, dass es zu wenig Leute gibt heutzutage, die bei Wikipedia noch mitmachen.
Funktioniert dieses Prinzip der Schwarmintelligenz und der gegenseitigen Kontrolle denn noch bei diesen sinkenden Userzahlen oder wie steht es darum jetzt gerade?
Es ist natürlich schwer zu sagen, wo es noch funktioniert und wo es vielleicht nicht mehr funktioniert. Mhm. So vom Grundgefühl kann man aber sagen, je größer ein Artikel ist, also je mehr Reichweite, je mehr Wikipedianerinnen daran mitgeschrieben haben, desto besser ist er beobachtet, also je mehr Wikipedianerinnen draufschauen, desto schwieriger ist es dort zu manipulieren. Wir haben dann natürlich auch die aktuelle Geschäftsführung von Wikimedia Deutschland gefragt, wie sieht es denn aus, wie viele Autorinnen braucht die deutsche Wikipedia denn, um noch zu funktionieren? Und sie haben gesagt, nach Ansicht von Wikimedia Deutschland braucht die deutschsprachige Wikipedia mindestens genauso viele aktive Autorinnen, wie derzeit beteiligt sind, um funktionsfähig zu bleiben. Mhm. Und ich finde, das ist eine mega krasse Aussage. Also sie sagen eigentlich, noch weniger als jetzt darf nicht sein. Dann sind wir nicht mehr funktionsfähig. Dann funktioniert Wikipedia nicht mehr.
Und was tut die Plattform gegen diesen Userinnen- und User-Schwund?
Verzweifelt betteln, dass hier wieder jemand mitmacht. Also das hat ja eine unglaubliche Kraft, zu sagen, man hat eine Plattform, wo man das ganze Wissen der Welt gratis nachlesen kann.
Und unabhängig von Chefs, Investoren oder Firmen, die dahinter stehen, ne?
Ja, keine Werbung, keine Algorithmen, die einen da irgendwie immer weiter reinziehen in irgendwelche Verschwörungstheorien. Nee, du suchst etwas und das bekommst du. Für mich war Internet und vor allem Wikipedia ein Ort, wo ich mich weiterbilden kann. Die heutige Generation wächst mit dem Internet auf und lernt das Gegenteil. Im Internet ist alles fake, da ist ein Scam, da fällst du drauf rein, das sind Fake News, dem kannst du nicht glauben, etc. Und ich glaube, wir Bürgerinnen können teilweise leider wirklich sehr wenig dagegen machen. Wir können Elon Musk nicht ändern und wir können auch bei Mark Zuckerberg versuchen, ihm unter die Instagram-Posts zu kommentieren, aber ich glaube nicht, dass das viel ändern wird. Und bei Wikipedia ist das aber anders. Es ist dazu gedacht, dass wir das alle in der Hand haben und alle bestimmen, was dort steht. Und das ist eigentlich etwas, was so einen leichten Optimismus in mir keimen lässt, dass es halt nicht von anderen Personen abhängt, was mit Wikipedia passiert. Es ist unsere Entscheidung, wie es mit Wikipedia weitergeht und wie es vor allem mit dem Wissen, mit der Information im Internet weitergeht.
Christoph, vielen Dank dir.
Danke.
Christoph Schattleitners Podcast Sockenpuppenzoo, Angriff auf Wikipedia, den er zusammen mit Daniel Laufer recherchiert hat, den findet ihr überall, wo ihr Podcasts hört, natürlich auch in der ARD Audiothek und den Link dahin, den legen wir euch in die Shownotes. Autor dieser Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Ruth-Maria Ostermann, Laura Picerno, Christine Frei, Regina Stärke und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns. Tschüss.